Sie haben mal gesagt, alles, was Sie gelernt haben, um diese Karriere auch im Fernsehen zu machen, hätten Sie im Kloster gelernt. Was sind denn die Tugenden, Fähigkeiten, Kompetenzen, die Sie dort gelernt haben in Ihrer Zeit als Gymnasiast?
Zunächst mal ist es so, ich habe das ja gar nie so geplant. Ich wollte auch gar nie zum Fernsehen und das hat sich dann immer so ergeben, eins ums andere. Und deswegen empfinde ich zunächst mal, weil man ja irgendwann beginnt, das zu analysieren, eine gewisse Dankbarkeit für vieles, was mir so widerfahren ist im Leben. Ich sage mal so, der liebe Gott hat manchmal einen harten rechten Haken und manchmal aber dann auch einen guten Tag und dann widerfährt einem was Schönes. Und so war es bei mir ganz, ganz häufig, sowohl das mit dem Haken als auch das andere. Und ich glaube, dass das, was ich dort gelernt habe, vor allen Dingen ist, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, von der eigenen Bedeutsamkeit nicht so furchtbar überzeugt zu sein. Wenn man das beherzigt, dann kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen. Und ich komme gerade aus Wien und von Wetten, dass. Und da gab es einen Moment jetzt in diesen Tagen, der mir seitdem durch den Kopf geht. Ich kam von einem Gespräch mit Depeche Mode, mit Dave Gahan, ja, einer der größten Popstars der Welt. Und wir gingen da im Inneren dann danach dieser Katakomben da runter und liefen durch so einen langen, dunklen Flur. Und am Ende dieses Flurs saß eine alte, kleine Frau. Und die Art und Weise, wie die da saß, ja, das war eine Putzfrau und wie sich dann herausstellte, die Klofrau, so hat sie sich genannt. Die Art und Weise, wie die da saß, zeigte, die erwartet jetzt auch gar nicht, dass man mal mit ihr redet, dass man sie mal anspricht. Die guckte gar nicht hoch, die war da so vertieft in ihr Buch und wartete auf den nächsten Einsatz sozusagen und saß da ganz alleine. Und dann waren wir schon vorbei und dann bin ich wieder zurück, weil ich ihr Gesicht so faszinierend fand und habe sie dann gebeten, ein Foto von ihr zu machen. Das haben wir dann bleiben lassen, weil das Licht nicht gut war und so weiter. Aber ich kam kurz mit der ins Gespräch und es war total anrührend, mal zu hören, was die so für ein Leben hat. Ich sagte, wo kommen Sie denn her? Ja, sie kommt aus dem und dem Bezirk. Sie war Niederösterreicherin ursprünglich. Und man merkte, da ist jetzt jemand, der ist zufrieden mit dem, was er da so hat. Die macht ja einen ganz gelassenen, glücklichen Eindruck und hat mir dann das Buch gezeigt, in dem sie da gerade liest und so. Und die ruhte in sich. Und ich dachte, mein Gott, wie viele von denen, die du dann im Laufe dieser ganzen Veranstaltung dann da wieder treffen wirst, ruhen überhaupt gar nicht in sich und sind so viel privilegierte als diese kleine alte Frau, die da saß. Und es sind so diese Momente, die man sich nicht nehmen lassen sollte. Das sind so diese kleinen Dinge im Alltag, für die man immer noch einen Blick haben sollte. Und wenn man die hat, dann tun sich plötzlich Dinge auf und Türen auf und Tore auf, die sonst für immer verschlossen sind. Und man muss nur ein bisschen gucken.
Karfreitag, was für Erinnerungen haben Sie da? Wie gucken Sie auf so einen Festtag?
Ich war immer froh, wenn es vorbei war, sagen wir es mal so. Weil man da jedes Jahr aufs Neue wieder da diese Folterdinge vor allen Dingen da nochmal kleinteiligst erzählt bekommt und beschrieben bekommt. Und das verstört einen als Kind tatsächlich. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich konnte deswegen nie in eine Kirche gehen. Ich kann das nicht sehen, wie ein Mensch an einem Kreuz hängt mit Nägeln in den Füßen und in den Händen und so weiter. Und ich bin so in dieser Welt groß geworden. Das ist Teil sozusagen einfach meines Weltbildes. Aber deswegen hat mich das nicht größer irritiert, will ich sagen. Aber ich kann verstehen, dass einen das verstört. Vielleicht sind wir auch alle mittlerweile verweichlicht und können das nicht mehr so gut ab. Das kann auch sein, weil wir auch, ich sag mal so, die Generation meiner Eltern, die auf dem Bauernhof groß geworden sind und die teilweise sehr harte Dinge erlebt haben und auch sehr harte Dinge mit ansehen mussten, die waren natürlich auch hart im Nehmen. Und wir sind anders aufgewachsen und unsere Kinder erst recht. Das heißt aber nicht, dass die deswegen verweichlicht sind, sondern die sind einfach nur anders sozialisiert und das muss man dann auch irgendwann mal zur Kenntnis nehmen und dem Rechnung tragen und ich glaube schon, dass die Gefahr besteht, dass die das dann manchmal auch mit ihrer Klugheit, die diese Kinder dann teilweise so haben, weil sie ja zunehmend auch besser ausgebildet sind und sich auch artikulieren können, dass die, ja, wie soll man sagen, mit einer Mischung aus Faszination, aber auch Grauen dann da teilweise drauf gucken und sagen, sag mal, was ist das hier für eine Veranstaltung? Und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen und die Dinge immer wieder mal auch dem Zeitgeist in einem positiven Sinne ein bisschen anpassen.
Das ist natürlich auch die Sache, dass eben Tod und Leiden möglichst rausgeschlossen wird nach wie vor.
Wir klammern Tod und Leiden natürlich aus, das sagt man immer so. Also das sagt auch das Klischee so. Ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher, ob das wirklich so ist. Ich habe da auch mal anders drüber gedacht. Ich führe zum Beispiel mit meinem Sohn sehr intensive Gespräche teilweise über den Tod auch. Und zwar nicht, weil ich das möchte, sondern weil er das möchte. Weil Kinder das in einem bestimmten Alter auch beschäftigt. Jeder von uns ist doch in Wahrheit mit dem Sterben, mit Verlust, mit Trauer und so weiter immer konfrontiert und da gibt es auch überhaupt kein Entkommen. Und sie erleben heute noch Menschen, die schlimme Dinge vor 70 Jahren im Krieg erlebt haben. Und denen schießt sofort das Wasser in die Augen, wenn sie nur einmal die richtige Frage stellen oder die Frage stellen, die ihn dann wirklich da an dem Punkt berührt. Ja. Sie erleben Menschen, die vor 30, 20, 10, wie auch immer Jahren ihren Vater, Mutter, was auch immer verloren haben. Und wenn sie den auf dem falschen Fuß erwischen, dann ist alles wieder da. Das bricht von einer Sekunde auf die andere auf. Ich glaube, dass man da vorsichtig sein muss. Wir packen das schon in Teilen weg, aber in gewisser Weise ist das auch einfach ein dummes Klischee. Das stimmt so nicht. Ich würde das bestreiten.
Brauchen wir heute noch Kirche?
Naja, also wenn man sich mal die Rolle eines Dorfpfarrers zum Beispiel, das ist ja so die kleinste Einheit, wenn man sich die mal anschaut, welche Rolle spielt ja ein Dorfpfarrer? Ich fahre oft durch diese Dörfer auch zum Beispiel dann in Südtirol, ja, in meiner Heimat, und mir tut es immer in der Seele weh, wenn ich weiß, okay, in dem Pfarrhaus, in dem Widum, in dem, da wohnte mal der und der, ich kannte die alle. Und da wohnt jetzt keiner mehr, da wohnt keiner mehr, da wohnt auch keiner mehr, da ist keiner mehr drin, da kommt mal der Aushilfspfarrer vorbei und so weiter. Im Grunde ist das eigentlich tot. Und das ist schade, weil ich glaube, dass der Pfarrer, der in der Mitte seiner Gemeinde dort lebte, natürlich ein Seelsorger war, ja, im besten Sinne. Das war auch ein Therapeut, dann nochmal mit einem, wie soll man sagen, einem religiösen Hintergrund und noch einer anderen Dimension, die sich dahinter nochmal verbirgt und durchaus auch dogmatisch teilweise selbstverständlich. Aber das war ein Ansprechpartner für jede und für jeden, der irgendwo was auf seiner Seele hatte. Deswegen Seelsorger, das ist eigentlich ein viel schöneres Wort, finde ich, als Pfarrer. Das fällt jetzt weg und dann übernehmen zunehmend diese Aufgabe eben professionelle Therapeuten, die dafür vielleicht sogar besser ausgebildet sind. Aber die Rolle des Dorfpfarrers war an dem Punkt wichtig. Gleichzeitig haben wir, finde ich, zugelassen, dass dieser Dorfpfarrer, und das weiß ich aus vielen Gesprächen auch mit Priestern, das ist ja der einsamste Mensch in so einer Gemeinde. Es gibt keinen, der einsamer ist. Wenn die anderen abends nach Hause gehen zu ihren Familien und er dann auch seine Sprechstunde zu Ende hat, seinen Religionsunterricht gemacht hat, dann geht der alleine nach Hause und sitzt dann da. Und dann kann er sich Fernsehen angucken oder beten oder meditieren, was auch immer er tut, oder sich auf die nächste Predigt vorbereiten. Aber der ist einsam. Und ich glaube, wir haben die teilweise einfach dann auch ihrem Schicksal, nenne ich das jetzt mal, überlassen. Wir haben die da allein gelassen. Und da hat auch Kirche eine Aufgabe, das kann man eigentlich Menschen so nicht mehr zumuten.